Vielen Dank auch für den schönen Vortrag, lieber René. Ich kann da sehr gut anknüpfen. Wir haben es natürlich ein bisschen abgesprochen, aber nicht so viel. Wir werden jetzt die beiden von hier aus den rechten Kreis miteinander anschauen, nämlich das Thema meine Präsentation, andere PowerPoint, komplett raus, genau. Die beiden rechten Kreise, nämlich das Verhältnis von Spiritual Care und Christian Care, beziehungsweise, erste Folie, Pastor Care, Präsentationsmodus an, genau, danke. Chancen und Grenzen von Spiritual Care und Christian Care. Die beiden rechten Kreise in seinem Vortrag. Und das Spiritual Care wird die Sorge, wird in der Gesundheitsberuf, die Sorge der Gesundheitsberufe um die spirituellen Nöte, Krisen, Wünsche kranker Menschen verstanden, unabhängig von ihrer Religion und kulturellen Herkunft. Das ist Spiritual Care. Von Religionsgemeinschaften beauftragte Seelsorger, im christlichen Kontext Christian Care, stellt eine religiös-spezifische Tätigkeit im Kontext der christlichen Religion oder der anderen Religion dar. Sie ist die sorgende Konkretion einer bestimmten religiösen, hier eben christlichen Praxis. Und ich spreche jetzt mal von Christian Care, aber prinzipiell könnte man eben Religious Care hier einsetzen für die Sorge aus einer anderen religiösen Perspektive raus, zum Beispiel der muslimischen oder einer anderen. Fragen aus der Praxis von Spiritual Care und Christian Care, die mir so begegnet sind, im Kontext eines diakonischen großen Unternehmens, das Krankenhäuser betreibt, kann bzw. sollte ein religiös unmusikalischer Arzt einem Patienten ein religiöses Ritual anbieten? Nächste Frage, kann bzw. sollte eine christliche Pflegekraft gegenüber einem atheistischen Patienten aus dem Rosenkranz zitieren? Nächste Frage, kann bzw. sollte ein christlicher Seelsorger für einen muslimischen Klienten einen muslimischen Gebetsruf sprechen? Und schließlich, kann bzw. sollte ein muslimischer Arzt gegenüber einem christlichen Patienten aus dem Koran vorlesen? Drei Thesen zu meinem Anfang. Wer beratend und sorgend mithin intervenierend tätig ist und wer dabei Spiritualität als grundsätzlich erschließbare Ressource ansieht, so hat es René auch vorgestellt, der wird eine qualifizierte spirituelle Beratung und Sorge intendieren. Also wir haben einen Kompetenzbezug, wir müssen uns um die Kompetenz bei Spiritual Care und Christian Care kümmern. Der nächste Punkt, für Spiritualität zu sorgen, hat immer eine existenzielle Dimension. Daher ist die spirituelle Selbstsorge, egal wer in diesem Feld tätig ist, für jeden wichtig. Spirituelle Bedürfnisse von Patienten, Klienten und so weiter und Angehörigen bedürfen nämlich eines Resonanzraums in der spirituellen oder religiösen Kommunikation. Das heißt, ich muss als Klient wissen, da schwingt etwas, da klingt etwas sozusagen, bringt etwas beim anderen zum Schwingen, was ich sage. Ne? Also da ist eine gegenseitige Resonanz da. Der kann mit mir mitschwingen, sagt man ja auch ein Stück weit. Existenzbezug. Und drittens, in nicht wenigen Fällen sind aus der Sicht von Klienten Sorgende gefragt, die eine bestimmte religiöse Glaubenssprache verstehen und sprechen können. Also ein Religionsbezug. Das ist das, was der René eben mit spezifischer Spiritual Care beschrieben hat. Die Ausgangsfrage, gibt es im Blick auf diese drei Elemente, nämlich Kompetenz, Existenz und Religionsbezug, objektiv bestimmbare Voraussetzungen für die Ausübung von Spiritual Care bzw. Christian Care und wenn ja, welche? Oder noch genau gefragt, kann man vielleicht sogar herausfinden, wann ist was angesagt? Also was spricht für Spiritual Care, was spricht für Christian Care? Dazu muss ich einen Moment ausholen, nochmal Spiritualität definieren. Es ist ein Breitbandbegriff, haben wir schon eben gehört, der überreligiös und interreligiös offen ist. Also Spiritualität, Herr Rosa, nochmal zitiert, ist das, was der Patient dafür hält. Religionspsychologisch kann man sagen, Spiritualität hat diese beiden Aspekte, nämlich Selbsttranszendenz und Verbundenheit. Und so verwende ich den Begriff auch. Also ich überschreite mich und fühle mich verbunden mit etwas Größerem, was auch immer das ist. Religiosität ist in Kontext einer bestimmten Religion gedeutete Spiritualität. Religiosität ist also versprachlichte, vermittelte, verarbeitete, tradierte, reflektierte, mit anderen Worten gedeutete Spiritualität. Und mein Fokus ist jetzt der Fokus der Kommunikation, also die Versprachlichungs-, Dialog- und Deutungskompetenz, die ich dafür brauche. Und dafür ein kleiner Ausflug in die Semiotik, das ist die Lehre von den Zeichen, also von den Teilen und Grundelementen der Kommunikation. Ein Zeichen A steht für ein Objekt B immer nur durch das, was es beim Gegenüber, also beim Interpreten auslöst. Also die Bedeutung entsteht erst durch die Bildung eines Interpretanten, C, so heißt das. Sie sehen da oben dieses Bild, Potsdamer Platz, genau vor 100 Jahren, 1924, haben die Menschen so einen komischen Turm errichtet, mitten auf dem Potsdamer Platz. Wofür stehen die Lichter ganz oben an dem neuen Turm? Das ist die Grundfrage der Semiotik. Wofür steht etwas? Wofür steht das? Und das kann man heute am Potsdamer Platz immer noch sehen. Es war nämlich die erste Ampel weltweit. Ist 1924 dort errichtet worden. Aber damals, 1924, wenn man mal überlegt, die Leute haben das gesehen, haben überlegt, was heißt denn das jetzt? Ne? Und man kann jetzt schauen, was bewirkt dieses Zeichen, also dieser Turm mit den Lichtern da oben bei den Menschen. Da hat man die erste Möglichkeit, da ist die Interpretantenbildung erstheitlich. A ist in Relation zu B, also auf etwas hin angelegt. Das Ding mit den wechselnden Dingern, Farben, könnte irgendwie wichtig sein. Also es könnte wichtig sein, aber möglicherweise ist es auch unwichtig. Also hier würde man sagen, eine Bedeutung ist möglich. Die zweite Stufe, dann nennt man Zweiteiligkeit in der Semiotik, A steht in Relation zu B, sagt aber nichts über B aus. Also das Ding hat irgendetwas mit dem Verkehr zu tun. Ja, steht in Relation zum Verkehr, aber weiß nicht so genau, was es bedeutet. Und Drittheitlichkeit, da wird sozusagen Bedeutung erschlossen. Da wird die Relation von A und B, also von Zeichen und Objekt, durch C hergestellt. Die verschalteten Lichter sagen dem Fahrer, wie sie sich verhalten sollen. Dann wird die Deutung auf einmal plausibel. Und so entsteht, wenn wir kommunizieren, sozusagen Bedeutung auf diesem Weg über diese drei Stufen. Das hat Charles Peirce auch etwa vor 100 Jahren herausgefunden. Was heißt das nun für Spiritualität? Und hier habe ich, und Religiosität, und hier habe ich diese drei Stufen sozusagen der Entstehung von Bedeutung mal im Blick auf die religiöse Deutung übertragen. Also ich gehe von drei Typen der Religiosität aus, ganz einfach, da gehe ich übrigens aus von der Zentralität des religiösen Konstruktsystems nach Stefan Huber und anderen, ist eigentlich ein sehr anerkanntes Verfahren, um Religiosität zu beschreiben, religionssoziologisch. Und er hat drei Typen, nicht religiös, mittelreligiös, hochreligiös. So, der Nicht-Religiöse, was sagt der? Ne? Interpretantenbildung erstheitlich, das bedeutet, religiöse Deutung ist möglich, aber vielleicht auch gar nicht, findet gar nicht statt. Der sagt, Spiritualität spielt für mich eigentlich keine Rolle. Ab und zu gibt es aber auch für mich ganz besondere Momente. Wenn ich etwa samstags nachts im Club abtanze, da bin ich ganz woanders. Nicht mehr von dieser Welt, dass er etwas Ekstatisches ist. Ich lasse mich treiben in der grufenden Menge. Wenn man so will, ist das vielleicht so etwas Ähnliches wie Spiritualität. Spiritualität ist das, was er für hält. So. Bei uns im Hunsrück in Simmern findet jetzt im August ein riesen Techno-Festival statt. 10.000 Leute kommen da bei so einer alten Raketenbasis von Amerikanern. Ne? Die haben spirituelle Erfahrungen. Die einen nennen es so, die anderen nicht und so. Sie sind aber nicht unbedingt religiös. Das heißt, man kann spirituell sein, ohne religiös zu sein. So, der zweite Typ, der mittel- oder distanziert religiöse, Der sagt, früher als Kind empfand ich es immer an Weihnachten im Gottesdienst sehr festlich. Auch habe ich mal mit einem Freund ausprobiert zu meditieren. Aber für meinen Alltag spielt es so gut wie keine Rolle. Ja? So, hier ist Religiosität in irgendeiner Weise relevant, aber er kann eigentlich nicht genau sagen, warum, und er kann es beschreiben und sagt, ja, das ist so festlich, ne? Und ist irgendwie schön, aber es ist nicht unbedingt für den Alltag in irgendeiner Weise wichtig. Das ist übrigens der typisch volkskirchliche Typ. Ja? Von diesem Typ hat die Volkskirche lange sozusagen ihre Existenz rausgezogen. Und dieser Typ nimmt immer weiter ab, also immer bei den ganzen Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen, dass dieser Typ am Schrumpfen ist und damit auch die Kirche sozusagen in der Existenz gefährdet. Ja, und dann der Hochreligiöse, der sagt Spiritualität, ich würde sagen, mein christlicher Glaube, könnte man jetzt sagen, also in dem Fall christlicher Glaube, vielleicht auch muslimischer Glaube, so, ist für mich ganz zentral. Ohne das wäre ich nicht wirklich auf meinem Weg. Morgens lese ich meist zuerst die Losung und bete für meinen Tag oder das, was in der Welt geschieht. Ich versuche dann, danach zu leben. Wenn ich ab und zu in den Gottesdienst gehe, ist es mir wichtig, mit anderen zusammen zu sein und den Segen zu empfangen. Und hier wird jetzt religiöse Deutung sozusagen auf einmal plausibel. Für den Menschen hat das eine Plausibilität gewonnen. Und es gibt jetzt zwei Bewegungen, ne? Also von links nach rechts. In dieser Skala, in dieser Kontinuität haben wir eine zunehmende Kodierung durch ein spezifisches Zeichendeutungssystem, nämlich ein religiöses Zeichendeutungssystem. Und der umgekehrte Weg von rechts nach links werden wir immer offener in der Deutung, aber wir haben eine hohe affektive Wirkung. Also da ist nicht nichts, sondern wir haben eine hohe affektive Wirkung. Denken Sie an dieses Techno-Festival. So, jetzt noch eine kleine Story. Neulich im Fortbildungskurs Spiritualität in der Pflege in einer diakonischen Einrichtung. Da hing diese Skulptur an der Wand in diesem Raum. Habe ich wirklich erlebt. Und wir hatten da so einen Fortbildungskurs, über alles Mögliche. Sie gucken Sie es auf den PDFs an, sehen Sie es vielleicht ein bisschen besser. Und ich habe irgendwann gefragt, sagen Sie mal, wofür steht das eigentlich da? Weiß das jemand? So gefragt. Ja. Und das ist so eine Bronzeskulptur, groß an der Wand. Ne? Und Sie sehen da also drei Männer knien vor irgendetwas wie so ein Loch und da hängen so Seile runter in der Mitte. Die einen sagen, keine Ahnung, darauf habe ich bisher gar nicht geachtet. Bin ich immer vorbeigegangen. War mir eigentlich egal. Und die im Mittelbereich, ja, die sagen, für mich steht das für Freundschaft, für Teamarbeit, vielleicht auch für Trauer, irgendetwas fehlt oder wir ziehen alle an einem Strang und sowas. Und sie merken, hier sind ja lauter christliche Insider, das trifft es noch nicht ganz, das ist auch da drin. Ja, stimmt. Ja, es könnte irgendwie bedeutsam sein und es könnte auch was mit Teamarbeit zu tun haben, hat es auch. Ne? Und es könnte auch was mit Trauer zu tun haben oder. Und sogar mit Sorge könnte es was zu tun haben. Aber ja, das steht, das ist der hochreligiöse Typ, für meinen Dienst. Nämlich den verstehe ich wie die Freunde, die den Kranken durch das Dach zu Jesus bringen. Ja, und das waren natürlich die Diakonissen, die haben sich so verstanden, die haben sich identifiziert mit diesem Bild der Freunde auf dem Dach. Dafür muss ich aber dieses ganze Zeichenkodierungssystem kennen, also Lukas 5 und auch die Interpretationstradition, dass die Diakonissen das für sich verstehen. Das alles muss bekannt sein. Und das ist jetzt quasi diese Bandbreite, wofür steht das eigentlich von religiöser Deutung möglich, erstheitlich, irgendwie relevant, zweiteilig, zu drittheitlich, religiöse Deutung plausibel. Was bedeutet das andersrum? Nun für Spiritualität und Christian Care. Erstmal für die Methodik aus der Sicht von Sorgenden, und zwar hier die Christian Care Sorgenden. Die sind ja hier interessiert an einer zunehmenden Kodierung durch ihr christliches Zeichendeutungssystem. Und die würden sagen, Spiritual Care, kann ich so integrieren in meinen Christian Care, deswegen so ein kleiner Kreis da drin, ist für mich aber für sich genommen zu oberflächlich und zu allgemein. Denn Christian Care aus ihrer Sicht intendiert die Spezifität christlicher Deutung. Ja, und Spiritual Care erscheint für die als eine überwiegend nicht religiöse Variante von dem, was sie tun. Weiter die Christian Care Sorgenden, wenn man in die andere Richtung denkt, Christian Care kann auch gegen mittel- und nicht religiösen Klienten tätig werden. Die eigene christlich-religiöse Spezifität wird dann im Sinne von Spiritual Care pragmatisch reduziert. Semiotisch hängt das damit zusammen, dass höherstellige Objekt- und Zeichenbezüge, also hier ganz rechts, durchaus zu niedrigstelligeren Interpretantenbezügen führen können beim Gegenüber. Deswegen können Menschen, die Christian Care können, in aller Regel auch Spiritual Care. So, jetzt die andere Seite. Aus Sicht von Spiritual Care-Sorgenden. Die sagen, Christian Care ist für sich genommen zu positionell und auch zu voraussetzungsreich. Spiritual Care intendiert nämlich die Offenheit religiöser Deutung. Christian Care ist demgegenüber ein Teil davon, nämlich eine überwiegend hochreligiöse Variante. Die sind sozusagen an diesem Weg hin zur Offenheit interessiert, ja, zur Relevanz für alle möglichen Patienten und so weiter und Fragestellungen. Spiritual Care kommt gegenüber mittel- und hochreligiösen an seine Grenzen und das ist ein Problem. Ja, denn diese Stärke ist immer auch die Schwäche, wenn man so will. Semiotisch hat das damit zu tun, dass der andere Weg nicht geht. Ja, also niedrigstelligere Zeichen- und Objektbezüge können keine höherstelligen Interpretantenbezüge ausbilden. Das ist das Problem dabei. Deswegen funktioniert der andere Weg nicht. Die erforderliche religiöse Spezifität muss je nach Kompetenz entweder ergänzt werden oder ich wechsle sozusagen, wenn ich Christ bin, in Christian Care, das ist eine Möglichkeit, beziehungsweise ich delegiere an jemanden, der das kann. Also ich delegiere an einen Fachmann in der Religion. Das ist auch gerade für, sagen wir mal, eher kaum mittelreligiöse Menschen, medizinisches Personal vielleicht auch interessant, dann zu sagen, nee, da komme ich an eine Grenze, da kann ich nicht weiter, da muss ich sozusagen an einen Fachmann, eine Fachfrau delegieren und das dann spezifische Spiritual Care ausüben lassen. So, jetzt sind wir gleich am Ende. Fazit. Was bedeutet das für die Handlungsoptionen der Sorgenden? Und hier haben wir jetzt so auf der einen Achse den Klienten, hier unten haben wir den Sorgenden mit diesen drei Stufen. Und da haben wir hier so einen Mittelbereich von Personen, die kaum oder mittelreligiös sind. Und hier klappt Spiritual Care recht gut. Die Grenze von Spiritual Care liegt bei den hochreligiösen Klienten, denn hier hat sozusagen Spiritual Care in sich ein zu geringes religiöses Deutungspotenzial. Die Chance ist umgekehrt natürlich bei den wenig religiösen Klienten, man braucht auch nicht viel religiöse Deutungskompetenz. Das ist gerade auch im Zeitalter von Säkularisierung und so weiter eine Möglichkeit, im professionellen Kontext erstmal mit dem Phänomen spiritueller Schmerz oder spirituelle Not umzugehen, ohne dass ich jetzt gleich ein Fachmann in Sachen Religion bin. So. Und in diesem Fall, wenn ich sozusagen als Sorgender nicht oder mitteldistanziert religiös bin und ich treffe einen Klienten, der hochreligiös ist, muss ich das eigentlich delegieren. Oder ich muss halt zu Christian Care dann wechseln. So, und jetzt gibt es noch eine dritte Sache. Wie ist es eigentlich für den Fall, dass die nicht in diesem Spektrum christlich-säkular sind, das ich hier momentan vorausgesetzt habe, sondern wenn einer von beiden anders religiös ist? Also wenn es um Interreligiosität geht oder fremde Religiosität, also ein Atheist gegen einen Nicht-Religiösen. Da sehe ich auch eine Chance bei Spiritual Care, nämlich die aus religiöser Deutungsperspektive bei Spiritual Care implizierte Zweiteitlichkeit kann durchaus eine pragmatische Ausgangsbasis für den Dialog sein. Das heißt, ich kann mit dem anders oder nicht religiösen Gegenüber auf der Basis von Spiritual Care erstmal über die Phänomene und die Nöte, Sorgen und so weiter, kann ich erstmal sprechen. Also ich habe überhaupt eine Sprache, die irgendwo gemeinsam ist. Die Grenze liegt hier sozusagen, dass der gestrichelte Kreis, das mache ich bei den Hochreligiösen wieder, dass ich natürlich auch den religiösen Wahrheitsbezug ein Stück weit ausklammere, der ja in jeder Religion auch drin ist. Und da sehe ich es nicht so ganz harmonisch an der Stelle, sondern ich bin als Christ schon der Meinung, und auch ein Muslim ist genau derselben Meinung, dass es Dinge gibt, die uns im Kern nicht nur unterscheiden, sondern auch gegenseitig ausschließen, also der Glaube, den wir haben. Dass es ganz schwierig vereinbar ist miteinander. Und da ist eine Grenze da. So, und dann muss man gucken, was passiert dann. Ja, wenn man Dialog weiterführt, dann geht es ja immer Richtung Plausibilisierung. Ja, das ist klar. Also in Bedeutung besteht ja, dass möglicherweise was plausibel wird. Für mich sozusagen möglicherweise der muslimische Glaube oder für ihn der christliche Glaube. Also ich gehe dann in Dialog miteinander und da geht es aber darum sozusagen, was ist das, was dann sozusagen mich möglicherweise den einen oder anderen Weg abbiegen lässt. Und an der Stelle sollten wir durchaus als Christen und Christen mutig sein und unseren Glauben, auch unsere Inhalte als Deutungsangebot zur Verfügung stellen. Und das nennt Peirce, der Semiotiker, der es erfunden hat, nennt das Abduktion. Das heißt, Bedeutung entsteht, indem ich mir was Neues, Fremdes erschließe, was ich so noch nicht gekannt habe. Und ich merke auf einmal, oh, dieses Deutungssystem macht für mich in meinem Leben Sinn. Ja? Und als Kirche oder als Christen bedeutet das, wir sollten durchaus dieses Fremde auch thematisieren und nicht nur bei dem überschaubaren Gemeinsamen bleiben. Ja, weil darin liegt oft das, was auch Menschen weiterführen kann in ihrer Entwicklung. Aber wie gesagt, als Modus des Deutungsangebots, des Orientierungsangebots und nicht der Wegweisung sozusagen. Ja. Und da wünsche ich mir auch, dass wir auch als Kirche ein Stück weit positioneller werden an diesen Punkten, denn ich glaube, das ist nochmal so eine kleine Reminiszenz an die Kirche. Die Kirche will sehr stark im Momentan in der Gesellschaft relevant sein. Ja, und ich glaube, das ist nicht unser Auftrag alleine. Relevanz war ganz schön und gut, aber wir haben auch was, naja, das ist vielleicht nicht sofort relevant, aber es könnte plausibel sein und könnte den Menschen weiterhelfen. Dankeschön.